Chuzpe. Jung und irgendwie jüdisch. Dein Kulturpodcast von und mit Avia Seliger. Präsentiert von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Willkommen zurück bei Chuzpe und willkommen zur zweiten Folge von Dag Esch, einem Bildungsprogramm in Deutschland, das die Sichtbarkeit jüdischer Künstlerinnen erhöht und Bildungsworkshops organisiert. Genaueres zum Programm könnt ihr in der ersten Dag Esch-Folge nachhören. Heute haben wir den Künstler und Produktdesigner Yair Kira zu Gast. Mit einem Hintergrund in Elektronik, Physik und einem Chemieingenieurabschluss kombiniert er Kreativität mit Technologie. Aktuell entwickelt er innovative medizinische Produkte mittels 3D-Druck und lehrt 3D-Modellierung an der Berlin University of the Arts. Seine Werke, eine Fusion aus Funktion und Kunst, sind in ganz Europa auf Ausstellungen zu sehen. Seit einigen Jahren ist er als Künstler bei Dag Esch aktiv und in diesem Rahmen auch hier zu Gast. Hallo Yair, schön, dass du hier bei uns bist, bei Chuzpe. Willkommen, wir haben dich diesmal aus Berlin zugeschalten. Ich würde gleich medias in res gehen und mit dir direkt über deine Arbeit sprechen, weil ursprünglich, also du bist Produktdesigner und auch visueller Künstler, aber ursprünglich hast du eigentlich mal Physik und Electronics studiert. Du bist dann aber wo ganz anders abgebogen und gelandet. Wie ist das passiert? War das vorhersehbar? Ist das einfach gekommen?
Ja, danke für die Einladung. Ich habe Chemieingenieurwissenschaft studiert. Aber ich glaube, ich mag lernen, ich mag studieren. Und damals, es gab ein Programm in Israel, ich wollte eigentlich so Elektronik oder Elektrikingenieur zu werden. Und weil ich das an der Schule gelernt habe und dann meine Noten waren nicht genug davor. Und dann sie haben mir eine andere Möglichkeiten gegeben. Und ich habe in der Schule fast gar keine Chemie gelernt und ich fand es immer sehr faszinierend. Und ich dachte, wenn ich das lerne, dann kann ich so ein T-Shirt gestalten, wo jeden Tag kann ich mit anderen Farben und anderen Motiven oder Texten das tragen.
Und wie ist das über die Chemie gekommen?
So, das war nur ein Traum, aber das war, ich glaube, das zeigt vielleicht ein bisschen, wie mein Denkweise. So.
Aber was hat die Chemie mit dem T-Shirt-Designen zu tun?
Weil ich dachte, dann kann ich so ein neues Material entwickeln vielleicht ein neuer Prozess, um Textilien herzustellen. Mhm. Und ich glaube auch dadurch, dass ich das nie davor gelernt habe, ich fand das sehr, ja, sehr interessant. Und ich meine, das war ein Programm, das so in Israel nach der Schule geht man meistens zu der Armee. Und damals, ich wollte nicht so 3 Jahre auf so ein Berg mit einer Waffe liegen. Und ich dachte, vielleicht habe ich so andere Möglichkeiten, wo ich diese Zeit anders nutzen. Und da war so ein Programm, wo man erstmal studiert und dann man arbeitet vor die Armee in dem Bereich. Und ja, das fand ich interessanter, als ich davor gesagt habe. Und deswegen habe ich diese Schiene genommen.
Und wie bist du dann bei der Kunst gelandet?
So, dann war ich ungefähr 18 Jahre alt und in diesem Zeitpunkt, ich musste meine nächsten 10 Jahre entscheiden, weil das war 4 Jahre, dass man studiert an die Uni und dann man muss so 3 Jahre bei der Armee sein und dann noch dazu noch extra 3 Jahre, weil die Studium von die Armee finanziert war. Mhm. Und in diesem Moment, ich habe gesagt, okay, ja, du machst das jetzt. Aber du musst mutig genug sein, dass wenn am Ende dieses 10 Jahre, das ist nicht wirklich, was du machen wirst, du gehst doch nach deinem Herzen. Ich war schon, als ich jung war, sehr, so Kunst hat mich immer interessiert. Ich habe viel gezeichnet oder immer was gebastelt. Und ich glaube, so war das auch. So nach diese 10 Jahre, ich habe gemerkt, ich habe viel gelernt und ich habe viel geschafft, aber das war für mich sehr, so ein bisschen langweilig, ja, diese Struktur auch, das hat zu meiner Persönlichkeit nicht gepasst und ich wollte immer mehr mit Menschen arbeiten, Farben und mehr Freiheit. Und dann habe ich entschieden, Produktdesign zu studieren. Ich glaube, ich wollte immer so Kunst studieren oder Künstler werden, aber irgendwie, wie ich aufgewachsen bin, das war, Kunst war kein Beruf, ja, das war so ein Hobby oder sowas, davon kann man nicht leben. Und dann Produktdesign war vielleicht so ein Bereich, wo ich hatte das Gefühl, okay, ich kann schon viel nützliche Sachen machen, aber trotzdem bin ich sehr, so kann ich so kreative Sachen machen. Und ich glaube, das ist, wo ich mich heute finde. So ich bin Produktdesigner. Ich habe Produktdesign an der Universität der Künste in Berlin studiert. Und meine Tätigkeiten sind inzwischen sehr funktionelles Produktdesign wie medizinische Produkte und Geräte und sehr abstrakte Kunst wie 3D-gedruckte Skulpturen zum Beispiel oder Roboter.
Du bist auch Teil von Doug Ash. Wie bist du dorthin gekommen und was bedeutet dir dieses Kollektiv?
Als Alumni, so Alice Alumni, war ich ein Part von der GESH, so eine Gruppe von jüdischen Künstlern. Und für mich war das immer sehr interessant, bei der GESH und mit anderen Künstlern in Gespräch zu kommen, oder auch nicht Künstler, so andere, so jüdische Menschen, Deutsche, weil das hat für mich immer so einen anderen Blick gegeben. Und ich habe so viel über Judentum gelernt, so viel über Israel gelernt. Und ich meine, als nach der Armee, als ich Produktdesign studieren wollte, das war in dieser Zeit, das war nach ein Trennung mit meiner damaligen Freundin. Und dann ich dachte, okay, dann vielleicht kann ich das auch woanders machen und vielleicht mein Weltblick erweitern. Und dann habe ich habe so eine kleine Reise gemacht durch Europa und verschiedene Universitäten. Und ich glaube, seitdem, ich habe am meisten über mich selber gelernt und über Israel gelernt als über andere Kulturen oder die deutsche Kultur.
In Deutschland generell, in deiner Zeit in Berlin?
Ja, weil dann man kommt in ein Gespräch und dann plötzlich du sagst etwas, das für dich sehr klar ist, aber dann du merkst, hä, warum ist das? Oder wir haben am Anfang so am Freitag so Schabbatessen gemacht, ja, am Freitagabend. Wir haben zusammen gesessen, ein paar Freunde, und haben zusammen gekocht und gegessen. Und manchmal, wir haben auch Texte gelesen, mit die Frage, was hat das mit unseren heutigen Tagen zu tun? Und da war so zum Beispiel, es gibt die Goyim, ja, in die Texte und so Sachen, die sehr, wo ich mich nicht so gut damit gefunden oder
ausgekannt hast.
Ja.
Ich muss kurz einfügen, Goyim, für Nicht-Juden und Jüdinnen, die unseren Podcast hören, ist ein jiddisches Wort für Nicht-Juden. Ja.
Genau.
Und das, als kleine Erklärung.
Und das steht beim in der Bibel, so als wir das übersetzen haben, und dann du merkst, okay, aber davor stehe ich nicht, oder da, dahinter stehe ich nicht, und warum ist das, oder was macht mich Jude, so, Jude oder jüdisch?
Du kannst beides sagen. Was macht mich zum Jude oder was macht mich jüdisch?
Ja. So, manchmal, ja, ich habe mich gefragt, was macht mich jüdisch? Ja, weil in Israel, ich habe die Stempel, der steht auf meinem Personalausweis, dann ist das sehr klar. Ja, wenn ich hier bin und dann, was ist das? Und ich glaube, dadurch, ich war so konfrontiert mit Fragen, die in Israel nicht fragen konnte, oder Sachen. So die erste Gespräch mit Palästinenser war hier in Berlin, ja, und so auf ein Augenhöhe mehr oder weniger.
Und kannst du vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele geben, wo du das Gefühl hast, dass du sowohl Israel als auch vielleicht das Judentum in Deutschland besser verstanden hast, als du es in Israel konntest, weil das ist ja fast schwer vorstellbar, wenn man sich überlegt, in einem jüdischen Land zu leben, dass man da manchmal weniger versteht über sich, als wenn man in der Minderheit ist. Was macht die Minderheit? Was macht die Diaspora? Und vielleicht sogar die deutsche Diaspora?
So eine Sache, mein Gefühl ist, dass Judentum in Deutschland ist ich muss kurz überlegen, wie heißt das?
Das kannst du auf Englisch auch sagen.
Wie sagt man, das ist so nicht logisch, aber das ist so intellektuell.
Okay.
So zum Beispiel, mein Gefühl, dass in Deutschland Judentum ist viel mehr intellektueller als in Israel. Ja, vielleicht das hat damit zu tun in die Gruppen, wo ich bin, aber das ist etwas, das man nicht auf der Straße sieht. Ja, das ist Sachen, das man vielleicht im Museum sieht oder in sehr bestimmte Veranstaltungen, wo in Israel das ist einfach da. Und und dann die Vielfalt von Judentum. Ich war mit Alice, war ich in einem Workshop in London, Sex in the Community war der Name von diesem Workshop. Und da haben wir verschiedene Juden auf ganze Europa getroffen. Und wir waren drei Junge aus Israel in der Gruppe. Und dann habe ich gemerkt, wie so das vor uns, dass wir mit Judentum fast gar nicht beschäftigt, weil die anderen haben das für sich selber entschieden. Ja, was mache ich? Mache ich so etwas am Samstag oder nicht? Weil du musst das nicht, oder die hinter dich und drumherum gibt keine Strukturen, die das sagen, okay, so ist das. Und man muss diese Strukturen oft für sich selber
bauen. Andere Strukturen hier eben. Das ist ja die Sache, glaube ich, warum man in der Diaspora dann manchmal zweimal drüber nachdenkt, was man an Traditionen einhält oder nicht. Weil wenn du sie nicht einhältst und dann wirst du von deinen Freunden zum Weihnachten feiern eingeladen, was ja sehr gut sein kann, welche Traditionen lebst du dann mehr und was bist du dann?
Genau. Und ich glaube, man ist mit diesen Fragen ja mehr konfrontiert oder in Berührung kommt, wo in Israel das ist einfach so, ja. Und dann, ich fand das auch immer ein bisschen schwierig am Anfang, als ich zurück nach Israel gekommen bin und plötzlich habe ich einen anderen Blick, und das zu übermitteln zu meiner Familie und Freunde, das hat mich auch manchmal verwirrt. Und ich glaube, ich finde das cool, weil ich bin immer noch im Prozess, und ich glaube, das macht das alles so mehr lebendig. Und wie in alles im Leben, es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt so, das ist alles so dynamisch. Und manchmal, ich denke mehr so oder manchmal denke ich gar nicht. Ja.
Also jetzt haben wir schon gesehen, was das Kennenlernen von anderen jüdischen Künstlern und Künstlerinnen in Deutschland für dich bedeutet hat, was es dir auch gezeigt hat, vielleicht über ein Selbstverständnis. Du hast mit Doug Esch nicht nur andere Leute kennengelernt, sondern mit zwei von ihnen auch im ersten Jahr einen Kunstpreis verliehen bekommen. Kannst du uns vielleicht über das Projekt selber was erzählen und auch über den Preis und warum der verliehen wird und was da die Idee dazu ist?
Ja, das war so, die Arbeit heißt Open Closed Open. Das basiert auf einem Lied von Yehuda Amichai. Er ist ein israelischer wie sagt man?
Sänger?
Nicht Sänger.
Dichter. Dichter.
Dichter.
Ja.
Ja. So, ich sage das nochmal. So, die Arbeit heißt Open Closed Open. Und der Name kommt von einem Lied von Yehuda Amichai. Er ist ein israelischer Dichter. Und die Arbeit habe ich zusammen mit Liat Greiver und Amir Spielmann konzipiert und gebaut. Und da war die Frage vor diesem Wettbewerb, was bedeutet jüdisch sein heute? Und wir fanden das so sehr interessant, vor allem in diesem Raum von jüdisches Museum eine Arbeit zu kreieren. Aber es war auch für uns klar, dass wir diese Frage nicht beantworten können. So, und dann wir haben gedacht, okay, was bedeutet das für uns? Und am Endeffekt, wir haben so einen Raum geschafft, wo man mit Identität sich beschäftigen kann. Und wir haben Elemente genommen wie Sand oder Stimme oder die Alphabet genommen oder Buchstaben, die für uns sehr jüdisch sind, sehr ein großer Teil von unserer jüdischen Identität. Und wir haben so einen Raum gestartet, wo die Leute damit in Berührung kommen. Und zum Beispiel auch dort, ich glaube, für mich die große Motivation war, so, das ist eine große Sandkiste, wo in der Mitte gab ein Roboter, die ständig neue Buchstaben schreibt und immer wieder kommen Leute rein und sie können mitschreiben, aber sie können auch löschen. Und drumherum gab so ein so, wir haben so ein wie ein Wüste gebaut, wo es gab so ein Sound Landscape, so ein Sound überall, die in den Raum sich bewegt hat, und das war alles von Stimme von Operasänger, wo sie die Alphabet singen. Und mit einem Algorithmus war das zusammen als fast wie ein braun oder weiß so white noise, ja, oder brown noise, so. Und dadurch und dann kommen die Leute rein und sie wussten nicht, ob sie dürfen jetzt reingehen, ob sie die Roboter jetzt auf den Weg kommen, ob, wenn sie jetzt was dürfen sie jetzt was löschen, was jemand anderes geschrieben hat. Und das war für uns diese Mitmachen. Ja, das Leben ist so wie eine Sandkiste, wo wir alle spielen und jeder entscheidet, wie viel machen wir mit oder wie viel lassen wir die andere stimmen. Und für mich
ähnlich, ja, wie im jüdischen Leben, oder? Also wie Juden für sich entscheiden, was mache ich mit und was mache ich nicht mit.
Voll, auch was wir vorher besprochen haben. Und dann gab noch ein zweite Ebene, so hinter die Sandkiste konnte man auch da stehen, und da gab es so eine Leinwand, wo es gab auch so eine Art von Animation, die auf die Bewegung von den Menschen in der Raum basiert hat. So, das hat ein bisschen reflektiert, was da passiert. Und dann konnte man auch reflektieren und schauen, sozusagen dieses Leben anschauen. Und für mich, wie ich vorher gesagt habe, ja, Judentum in Israel war etwas sehr spürbar. Und in Deutschland, das war nur etwas, wo man darüber redet. Oder ich hatte, und meine große Motivation war, die Deutschen zu sehen, dass sie im Museum barfuß in diese Arbeit laufen. Und der Moment, wo sie sich fragen, darf ich jetzt meine Schuhe ausziehen oder nicht? Darf ich jetzt rein oder nicht? Wo, ich glaube, in Israel, man fragt nicht so, man macht erstmal, ja, und dann man denkt, oh shit, war das gut oder nicht? Und diese Dissonanz, ich finde immer so interessant. Es ist nicht immer leicht, so ich komme auch manchmal in Probleme deswegen. Und ich glaube, das ist so etwas, wo ich immer denke, wie viel kann ich diese Grenze noch schieben? So ich will ich komme aus Israel und woanders und was bringe ich jetzt zu dem Teller? Zu dem deutschen Raum, zu dem jüdischen deutschen Raum oder zu jeder Raum, wo ich bin gerade.
Und wie wohl haben sich die durchschnittlichen Deutschen gefühlt, wenn sie im Museum ihre Schuhe ausziehen mussten? Ist es schnell gegangen oder hat es ein bisschen gedauert?
Ja, das war sehr unterschiedlich und ich glaube, das war am spannendsten zu sehen. Das hat so, es gab, man konnte nicht sagen, ah, die Kinder haben sich so das leicht gemacht oder die Eltern nicht, weil es gab auch sehr ältere Leute, die reingekommen und sehr
direkt Schuhe ausgezogen.
Ja, und das war auch sehr interessant zu sehen, dass so jeder reagiert von der, die davor ist. Ja, und das ist so, man sieht, was die anderen machen und dann man anpasst sich zu die anderen oder man manchmal geht mit die anderen und redet und sagt, hey, man kann hier auch jetzt schreiben oder, und das ist genau wie wir das Leben hier gestalten, mein Gefühl. Ja, man sagt, okay, wie machen wir das? Ich kann nicht jetzt alles machen, was ich vielleicht woanders gemacht habe, was ich in Israel gemacht habe. Ich kann vielleicht nicht so mit einem Kippa auf die Straße laufen, weil ich habe Angst oder es fühlt sich nicht wohl und ich fühle mich nicht wohl damit.
Hast du das Gefühl, du fühlst dich nicht wohl mit Kippa auf der Straße in Berlin?
Ja.
Schon?
Ja. Ich vertraue mich das auch nicht.
Ja.
Und als ich in London war oder auch in New York, ich war in New York vor ein Semester, Austauschsemester, da ist so ein total anderes Judentum, ja, das ist sichtbar und das ist auch so was anderes, als was ich in Israel erfahren habe, aber das ist auch sehr anders, als was in Deutschland habe ich gesehen.
Du hast ja auch Vorfahren aus Deutschland ursprünglich mal, wenn wir schon bei Identitätsthemen sind. Das heißt, ein Teil deiner Familie kam ursprünglich mal aus Deutschland, bevor sie wahrscheinlich geflohen sind. Ein anderer Teil deiner Familie kommt aus dem Jemen. Ihr seid auch jemenitische Juden. Willst du uns ein bisschen was zu deinen Herkünften erzählen und wie sich das vielleicht auch in deiner Familie unterscheidet, wer woher ist, was gibt es für unterschiedliche Bräuche, für unterschiedliches Essen, für unterschiedliches Selbstverständnis, für unterschiedliche Geschichten und dadurch vielleicht auch Eigenarten, die die Menschen haben?
Ja, gerne. Das ist, ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle, diese kulturelles Hintergrund, ja, dass ich in verschiedene Kulturen aufgewachsen bin und dass ich gelernt habe, dass es nicht entweder oder, sondern ich kann das und das sein und manchmal fühle ich mir so und manchmal mehr so. So zum Beispiel bei meinen Großeltern, die deutsche Großeltern, wir mussten sehr pünktlich sein und wir durften nicht beim Essen reden oder es gab so Essen, was wir gar nicht gemochten. Wir haben immer von das so hinter der Tisch, was so runtergeschmissen oder so. Es war sehr, sehr streng, ja, aber es war auch mit viel Stolz und mit viel, ja, wir sind gebildet und ja, ich glaube, das hat mir auch so ein Gefühl gegeben von ich kann alles machen, es gibt keine Grenze. Ja, und beim
diese Farben können auf jeden Fall besser essen, oder?
Genau, und dann bei der jemenitischen Seite, das war alles viel leichter und das Essen war immer so geil, weil man isst das mit den Händen und das ist voll mit Fett und das ist so super lecker und nicht so trocken. Und obwohl meine deutsche Großeltern haben auch gut gekocht, aber das ist so andere Freude, muss ich sagen. Und ich glaube, deswegen, so jetzt so nach ein paar Jahren, dass ich hier gewohnt habe in Deutschland, ich habe so jemenitische Schmuck zu kaufen und zu tragen, weil ich hatte ein Gefühl, okay, jetzt, ich werde zu viel Deutsch, muss ich schon ein bisschen das vergleichen mit dem.
Ausgleichen, ja.
Ausgleichen, ja. Aber ich glaube, das prägt auch nachher in mein Kunstarbeit, ja, dass ich verstanden habe, okay, ich bin wie eine Brücke zwischen Kulturen, weil ich bin so fluid und ich bin nicht so pragmatisch auf eine Seite oder eine Meinung und ja, manchmal, ich sehe das auch hier in Deutschland, ja, weil man hat eine Meinung und jetzt wir diskutieren uns zum Tod, bis wir das geklärt haben. Mhm. Und bei mir, ich wusste, okay, jetzt vielleicht das ist so, aber morgen vielleicht das ist anders. Und das ist so diese Leichtigkeit, so versuche ich auch hier zurückzubringen. Und und vielleicht zurück zu deiner Frage mit meinen deutschen Großeltern, die hier geboren sind, dann sie sind nach Palästina gegangen, so vor Zweiten Weltkrieg. So damals war das noch Palästina, es war noch nicht Israel. Und ich glaube irgendwie, das war so auch die Entscheidung in Berlin zu studieren, das hat auch mit dieser Loch in meine Geschichte. Ja, ich wollte immer zurück, so hier kommen und ein bisschen mehr lernen über diese verlorene Geschichte. Und ich kann noch erinnern, dass meine Großmutter mir über Deutschland erzählt und als sie in die Schule war und sie hat alle Fächer nicht bestanden, als sie 6 war. Und sie hat mir gesagt, wie kann das sein, dass ich so schlecht war in der Schule? Vielleicht im Sport war ich so mindestens ein bisschen gut, ja. Und sie war so beleidigt, so als sie mir das gesagt hat. Ich konnte noch das Kind, der redet. Und ich glaube, das hat mir so immer das Gefühl, okay, ich will jetzt zurückkommen und vielleicht unbewusst, ja, aber und integriert sein und vielleicht von meinen Großeltern, ja, dass man würde uns wieder akzeptieren und wir sind wieder da. Aber dann ich merke, nee, aber das will ich nicht. Ich will nicht wieder ein sozusagen Deutscher sein, weil ich komme aus Israel und ich habe was gelernt und jetzt ich versuche diese Grenze zu schieben. Was kann ich als Israeler jetzt
nach Deutschland bringen?
Ja, was kann ich bringen? Wie kann ich euch ein bisschen shootern und zu gucken, wie können wir das weiterentwickeln? Und ich versuche das wirklich so spielerisch damit zu gehen und dann, ich glaube, das macht das möglich für mich, weil sonst auch so als Ausländer oder jemand, der die Sprache nicht so gut kann oder die Kultur, kommt man in Situationen, die manchmal unangenehm sind. Vielleicht zum Beispiel mit der Behörde oder wenn man so Briefe bekommt von Finanzamt oder Bürgeramt und dann man hat keine Ahnung, was gerade passiert oder was wollen sie von mir. Und ich kann noch erinnern, die erste Mal, als ich zum Bürgeramt gegangen bin, um mich anzumelden. Und die Frau war so ungeduldig. Und ich habe etwas nicht verstanden beim Formular, das ich ausfüllen musste. Und sie wollte mich nicht helfen, das auszufüllen. Sie meinte dann, du musst das zu Hause füllen und dann zurückkommen. Ich habe gesagt, okay, aber das ist nur eine Frage, ja, das ist so. Und in dem Moment, man fühlt sich so ohnmächtig oder so klein. Mhm. Und ich glaube, um darüber zu gehen, dann was sehr jüdisch ist, so mit Humor danach zu gehen und sagen, okay, das ist so, das ist ihre Problem, und dann zu gucken, okay, warum, was hat sie mit ihrer Partner gestern gestritten, oder was hat sie schlecht gegessen heute früh, dass sie so ist.
Es gab kein Cottage Cheese mehr zum Frühstück.
Genau.
Jetzt haben wir schon über ganz schön viel geredet. Du hattest vorhin auch schon noch ganz kurz angesprochen, dass deine Identitäten für dich auch wichtig sind und Vielseitigkeit für deine künstlerische Schaffen wichtig ist, weil du gerne Brücken schlägst. Kannst du uns da vielleicht anhand von ein, zwei Beispielen oder Arbeiten, die du gemacht hast, das ein bisschen näher bringen?
So zum Beispiel, ich habe als mein Ende meines Studiums bei Produktdesign, ich habe viel mit 3D-Druck mich beschäftigt, und beim 3D-Drucken, das ist so eine Maschine, die 3D-Formen nachmacht. Ja, man macht etwas am Computer, so ein 3D-Modell, und dann wird das gedruckt oder produziert, ja. Und man versucht immer, das genau wie möglich, was im Computer steht, dass es auch da rauskommt von der 3D-Drucker. Mhm. Aber das ist nicht so, weil durch die Verfahren, das ist immer, diese Produktion kommt immer in Schichten, eine Schicht über die andere. Und dann, diese Schichten sind sichtbar. Und das, so, als ich nach so eine gewisse Zeit, wo ich viel mit 3D-Drucken gearbeitet habe, ich habe gemerkt, okay, es gibt diese ganze Plastikfiguren, wo ich gar keinen Bezug oder keine Emotion bekomme, wie mit Holz oder Stein. Und dann ich habe versucht, das zu verstehen. Und als Frage in dieser Arbeit war, wie kann ich diese Emotion erreichen bei diese Plastik 3D gedruckte Objekte? Und dann habe ich gemerkt, das ist durch Zufälle und Fälle, und eigentlich was uns Menschen verbindet, ist Fälle, dass wir wissen, dass jeder macht Fälle, jeder ist tödlich am Endeffekt. Ja, nichts ist perfekt. Wir sind ein bisschen anders. So wie wir sind wie beim der Computer oder bei 3D-Drucken. Es gibt ein Code. Ja, das wir haben alle zwei Hände und zwei Augen. Und nicht alle, aber zum meisten so ist der
im Durchschnitt
programmiert. Ja. Aber trotzdem, jeder ist anders. Und auch, das ist so kleine Sachen, das uns so anders machen. Ja,
ich will da gleich einhaken, weil ich muss noch mal kurz zum Anfang zurückspringen. Und zwar, du hast gesagt, du hast zu Plastik einen anderen Bezug als zu Holz und zu Stein, weil das lässt bei dir Emotionen entstehen, die anderen zwei Materialien. Warum lassen die zwei Materialien Emotionen entstehen und Plastik ist für dich nicht so?
So, ich glaube, das ist durch diese Komplexität, ja, was so wir vielleicht als organisch bezeichnen. Das ist so ein Stück Holz, ist sehr komplex, wenn man die Struktur anschaut. Als ich in Israel Kunst studiert habe, oder ich habe das nicht studiert, ich habe das gelernt von einer Künstlerin, Yael Teicher, da habe ich eine Woche ein Blatt von einen Baum gezeichnet, ja. Und dann merkst du, wie komplex ist diese Blatt. Mhm. Und wenn man etwas so maschinell
herstellt,
dann das ist meistens so sehr kalt, sehr präzise und sehr so einfach.
Keine kleinen Details.
Genau. Mhm. Und dann so eigentlich die Lösung vor dieser Frage kam von dem Mülleimer, wo ich habe gesehen, so ein Fehler, das jemand gehabt, sie haben versucht, etwas zu drucken und dann plötzlich gab es so einen Fehler bei die 3D-Drucken, hat so zu viel Material rausgegangen. Und plötzlich war das für mich etwas, es gab eine Geschichte dahinter und es war komplexer und es war unerwartet. Und dann, ich habe versucht, das nachzumachen und die Code zu ändern und zu sagen, weniger Kontrolle über die Maschine zu haben, dass die Maschine selber
eigenständiger arbeitet.
Genau, dass ich mit der Maschine arbeite und ich glaube, da kommen diese zwei Welten, wo beim einen als Ingenieur, ja, ich versuche Sachen sehr präzise zu machen und zu sagen, eine gute Druck wäre ein sehr genaues Ergebnis. Und als Künstler, wo ich viel mit Emotionen arbeite, dann war das für mich anders. Und das war der ganze Bezug zu der Maschine und dass sie warm ist und ich kann meine Hände drauflegen und das ist mir angenehm. Und wo ist das für mich gefährlich und wo ist so eine zu sagen Freund oder Freundin, weil ich habe stundenlang nachts mit dieser Technologie gearbeitet, ja, und dann kam so ein persönlicher Bezug davor.
Mhm. Ja, ich muss sagen, die Zeit ist sehr schnell vergangen diesmal. Wir quatschen jetzt schon echt über eine halbe Stunde und wir sind damit eigentlich auch schon am Ende dieses Podcasts, obwohl ich noch super viele Fragen offen gehabt hätte. Also vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine zweite Runde. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, für dein Gespräch, auch für das Erzählen über ganz persönliche Dinge und dass wir dich und deine Kunst ein bisschen kennengelernt haben. Und falls du jemals in Wien sein solltest oder hier in Wien eine Ausstellung hast oder Arbeiten hast, die man anschauen kann, dann lass es mich gerne wissen. Dann gebe ich das auch gerne hier an die Podcast-Community weiter. Und ja, bedanke mich, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich und gerne, wir können noch weiterreden. Mal anders.
Okay, tschüss.
Tschüss, danke.
Das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Jetzt habe ich noch eine wichtige Nachricht und zwar ist das die letzte Folge Chuzpe, die gemeinsam mit der israelitischen Kultusgemeinde Wien entstanden ist. An dieser Stelle bedanke ich mich für die letzten 3 Jahre und für eine schöne Kooperation. Wie es mit dem Podcast weitergeht, erfahrt ihr noch, also bleibt dran und bis zum nächsten Mal.